Hallo zusammen. Heute begrüßen euch aus dem MMODO-Studio der Julius.
Und ich bin die Alisa.
Aus dem Produktmanagement.
Wir sitzen heute hier und wollen uns ein bisschen über die Intersolar unterhalten. Vielleicht kurz mal vorab, wir nennen sie Intersolar. Offiziell der Name von der Messe ist das Smarter E-Europe. Aber verzeiht uns, wenn wir Intersolar sagen, wir meinen die gleiche Messe oder die gesamte Messe.
Hat sich einfach so etabliert.
Richtig. Ja, und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten. Kurzen Rückblick, was gab es letztes Jahr auf der Messe zu sehen? Wie haben wir es empfunden? Und vor allem auch dann, was hat sich eigentlich seit der letzten Messe alles getan? Der PV-Markt ist ja sehr, sehr turbulent, kann man fast schon sagen.
Schöne Karussellfahrt,
ja. Ja.
Ja, und natürlich steht jetzt auch die Intersolar 2024 kurz bevor. Auch da wollen wir einen Ausblick wagen und natürlich auch auf die kommenden Monate in der PV-Branche, was wir so erwarten. Also bleibt dran, bleibt spannend.
Auf jeden Fall.
Ja, dann erzähl doch mal, wie die Intersolar letztes Jahr für dich so war.
Für mich war es ja die erste Intersolar. Letztes Jahr, die ich erleben durfte, von dem her, ich war auf jeden Fall schon mal mega geflasht. Sie war viel, viel größer, als ich erwartet hatte. Ich glaube, soweit ich weiß, war es auch die größte bis dato.
Mit Sicherheit.
Ja. Mit wahnsinnig vielen Hallen, alle Hallen proppenvoll mit Herstellern, die coole neue Tools, Features und Produkte gezeigt haben. Und ich hatte dann gleichzeitig auch noch das Glück mit unserem Hausexperten Andi.
Andi Rosen.
Mit Andi, genau. Ein Video zusammen drehen zu dürfen, wo wir die Highlights auf der letztjährigen Intersolar vorgestellt haben,
ja, was also ziemlich cool war. Kann ich nur empfehlen, schaut das mal an. War ein kleiner Wettkampf. Andi versus Alisa. Auf jeden Fall.
Ich habe gewonnen.
Spoiler Alert. Auf jeden Fall Ansehempfehlung, definitiv, ja. Findet ihr bei Memodo auf YouTube sofort, kein Problem. Ja. Ja, okay, also deine erste Intersolar, das überrascht mich jetzt. Dann gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ich glaube, ich war das erste Mal während der Uni 2016 auf der Intersolar. Und also wenn ich das vergleiche zum letzten Jahr, das war wirklich krass, weil damals, da war die Intersolar so eine kleine Nebenmesse. Ich glaube, die Hauptmesse war damals noch so Maschinenbau und Automatisierung, Roboter und so. Mittlerweile ja eigentlich mit The Smarter E und der die Teilmesse Intersolar der größte Teil und eigentlich komplett selbstständig. Also Wahnsinn, wie du gesagt hast, es sind eigentlich alle Messehallen, die dort vorhanden sind, mittlerweile belegt. Gefühlt haben manche Hersteller eine ganze Halle für sich gebucht. Also ist jetzt auch nicht mehr so kleiner Garagenstand, sondern die lassen es schon richtig krachen mit mehrstöckigen Bauten in der Halle. Also auf jeden Fall von der Gesamtgröße sehr beeindruckend, muss ich dir zustimmen. Ja. Auch wenn man nur die letzten Jahre zurückblickt, natürlich immer starkes Wachstum.
Voll. Ja. Ich meine, wenn du schon ein paar Mal öfter dort warst, vielleicht nochmal genau der Blick auf die Intersolar letztes Jahr. Was ist dir denn bei den Herstellern so aufgefallen, auch an was sie gezeigt haben und die neuen Highlights und Produkte, die da vorgestellt wurden?
Also was ich insgesamt spannend fand, wir hatten jetzt starkes Wachstum in den letzten Jahren, dass generell sehr viele neue Hersteller auf den Markt gedrängt sind, auf den europäischen, natürlich sehr stark vertreten die asiatischen Hersteller. Also dass die Gesamtanzahl einfach sehr stark, hat sehr stark zugenommen. Was nicht nur mir, also das habe ich auch hier bei Memodo und auch bei den Kunden öfteren gehört, was sehr ins Auge gestochen ist letztes Jahr, war, dass gefühlt jeder, ich übertreibe jetzt, aber gefühlt jeder Hersteller hatte einen Gewerbespeicher vorgestellt. Also hat man das Gefühl, alle mussten auf diesen Zug aufspringen. Also da standen sehr viele große Dummies rum auf der Messe von Gewerbespeichern. Muss aber auch anfügen, dass ich das Gefühl hatte, viele haben es bis heute nicht in die Realität geschafft oder sind mal irgendwo installiert worden. Mal schauen, was noch kommt, aber das ist auf jeden Fall sehr herausgestochen. Also auch gerade altbekannte Wechselrichterhersteller oder Hersteller, die vielleicht bisher maximal eine Eigenheimbatterie hatten, sind da in dieses Segment mit aufgesprungen.
Ja. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich auch gemerkt habe, dass sehr viele der Hersteller, die klassischerweise aus einem Bereich kommen, mit neuen Produkten eigentlich diese Komplettsysteme anbieten. Und relativ viele Hersteller in diese Richtung eigentlich tendieren.
Also genau, also das sehen wir im Residential-Bereich ja sowieso, dass dieses eine Ökosystem von einem Hersteller eine sehr starke Bewegung ist, sprich Wechselrichter, Batterie klassischerweise aus einer Hand. In den letzten Jahren natürlich durch die zunehmende Sektorenkopplung auch das Thema E-Mobilität, so Smart Energy, also Richtung Smart Home, auch die Anbindung von zum Beispiel Wärmepumpen und Heizstäben natürlich immer weiter in den Fokus gerückt ist und dass sich das weiter ausbaut.
Ja. Ja,
und wo wir gerade noch über die Gewerbespeicher gesprochen haben, auch im Gewerbesegment ist es ja auf jeden Fall auch sinnvoll, dass der Speicher und der Wechselrichter auch schon immer häufiger Hand in Hand gehen, beziehungsweise in einem System zusammenkommen, perfekt aufeinander abgestimmt. Das macht im Kleinen wie im Großen Sinn. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ja gut, ich meine theoretisch, wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, ihr könnt euch natürlich jederzeit unser Video zur letztjährigen Intersolar anschauen, aber über die haben wir eigentlich schon recht ausführlich berichtet letztes Jahr. Was uns natürlich jetzt viel mehr interessiert, ist der Blick in die Zukunft. Und bevor wir aber mit der Intersolar 2024 starten, würde ich sagen, unterhalten wir uns noch ein bisschen über die Entwicklung auf dem PV-Markt seitdem. Es hat sich ja auch da sehr, sehr viel getan. Ein Riesenbegriff, der uns alle wahnsinnig lange beschäftigt hat, ist Solarpaket 1.
Ja, das, in der Tat. Ja. Man könnte sagen, es war ein Krimi. Ja.
Also, ja, aber Gott sei Dank mit gutem Ende.
Ich weißt du noch, wann die Ankündigung war, die erste? Ich meine, irgendwann im Sommer letztes Jahr wurde es angekündigt, mit Aussicht, dass es Ende des Jahres in Kraft tritt. Wie wir heute alle wissen, hat es ja leider nicht funktioniert. Aber gut Ding will Weile haben. Mittlerweile ist es durch. Es ist Gesetz. Ich denke, wir und die ganze Branche wird auf jeden Fall massiv davon profitieren. Es sind viele positive Entwicklungen. Was uns ja auch zu hoffen gibt, es heißt ja Solarpaket 1. Also es könnten da vielleicht auch noch 2, 3, 4 oder weitere folgen mit vielen tollen Entwicklungen. Zu hoffen wäre es. Ich denke, dass gerade die Entbürokratisierung, die ja eine sehr hohe Hemmschwelle war, nicht nur in der PV-Branche, also wir sehen ja auch in der Windbranche zum Beispiel ähnliche Entwicklungen, dass das einen großen Boost geben kann und dass wir hier wieder schneller und besser werden in Deutschland. Apropos Boost, gerade im Bereich Powerboost bei Wechselrichtern hat sich ja im Solarpaket einiges getan. Im Kleinen bei so Balkonanlagen, sage ich jetzt mal, also bisher bis 600 Watt dürfen wir jetzt bis 800 Watt darf der Wechselrichter AC-seitig haben. Und auch im ganz großen Bereich, in der 4110, hat sich einiges getan. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wir haben da hast du auch mitgewirkt. Also auch hier Anschauempfehlung. Ein YouTube-Video, das können wir ja bestimmt mal verlinken. Schaut euch das an zum Solarpaket 1.
Ja.
Da kriegt ihr nochmal die detaillierten, geballten Informationen in einem Video.
Auf jeden Fall. Da sind wir auch wirklich ins Detail gegangen für Privat, für Gewerbe, für die verschiedenen Anwendungsfälle, welche Änderungen es da gibt. Ja. Wir haben jetzt Solarpaket schon angesprochen. Ein wichtiger Punkt, der ja bevor das Ganze finalisiert wurde, auch im Raum stand, waren Resilienzboni. Das heißt, Förderungen oder inwiefern das Ganze dann auch ausgearbeitet werden sollte, war ja nie so richtig klar. Aber man wollte halt den heimischen Markt stärken. Und die waren ja jetzt nicht enthalten im Solarpaket 1, was die einen positiv, die anderen negativ
beurteilen. Ja. Ja, ich glaub, gerade die deutschen oder europäischen Hersteller natürlich eher enttäuscht hat. Die haben ja doch sehr drum gebuhlt, dass hier noch was in Kraft tritt. Ich glaube, in der Europäischen Union, also jetzt nicht in der deutschen Gesetzgebung, auf der europäischen Ebene ist ja was in Planung nach wie vor.
Nicht mal nur in Planung, es ist entschieden. Der Net Zero Industry Act, der NZIA, der wurde entschieden. Ende des Frühjahrs. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wann genau. Das heißt, auf europäischer Ebene ist die Entscheidung gefallen, die heimischen PV-Hersteller zu fördern. Es liegt jetzt natürlich an den Ländern, wie das jeweils umgesetzt wird. Wir haben eigentlich den Vorreiter oder in der Vorreiterrolle Italien momentan, die da sehr, sehr weit sind, mit ihrer Förderung, wo wir im Endeffekt eigentlich momentan nur noch darauf warten, dass die genauen technischen Normen zu dieser Förderung bekannt gegeben werden und dann kann es in Italien losgehen. Das heißt, sie machen hier den ersten Schritt und fördern den heimischen und europäischen PV-Markt, worauf wir uns natürlich sehr freuen. Und auch viele Hersteller freuen sich natürlich sehr drauf. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder Schlagzeilen gelesen von Werksschließungen,
die leider
in Deutschland oder Europa passiert sind oder entschieden wurden. Aber der Net Zero Industry Act gibt natürlich Hoffnung, dass es bald hoffentlich besser werden könnte.
Also vielleicht nimmt sich Deutschland noch ein Beispiel an Italien und es passiert was. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Bleibt auf jeden Fall spannend. Auch hier wieder ein kleiner PV-Krimi. Aber wir sind es ja mittlerweile nicht mehr anders gewohnt. Was auch ein bisschen Krimi war letztes Jahr, war das Gebäudeenergiegesetz. Das hat ja auch bei uns für Turbulenzen gesorgt. Ich meine, durch die Sektorenkopplung ist ja Photovoltaik nicht mehr nur Strom, sondern auch Mobilität und eben auch Wärme. Ich glaube, das hat auch bei uns einiges durchgeschüttelt, zumindest auch mit den Schwestergewerken eben im Wärmebereich. Und ja, generell, wo wir bei Gewerken sind, die steigenden Bauzinsen haben ja der Baubranche insgesamt schon merklich zu schaffen gemacht und natürlich auch im, würde ich sagen, im Residential-Bereich, in der PV, ein bisschen eine Hemmschwelle geschaffen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich glaube, umgangssprachlich kann man einfach sagen, das Geld ist teurer geworden und der kleine Häuslebauer muss sich jetzt vielleicht zweimal überlegen, ob die Solaranlage noch drinnen ist, ob die Investition sich gerade wirklich lohnt, ob er auch das Geld dafür hat.
Und ja, das, Spoiler, es lohnt sich immer.
Natürlich. Ja, aber wie du sagst, die Zinsen sind gestiegen und es hat einfach Auswirkungen auf die Baubranche insgesamt und natürlich auch auf den Zubau bei der Photovoltaik.
Ja, definitiv. Ja. Und ich meine, parallel dazu war natürlich sehr spannend, dass wir aus einer Marktmangellage in den anderthalb Jahren davor plötzlich in ein Überangebot reingelaufen sind, zumindest in manchen Bereichen der PV-Branche. Das hat natürlich auch teilweise zu einem Preisverfall geführt, was vielleicht ja ganz gut ist, um den steigenden Zinsen etwas entgegenzuwirken. Also sind die Anlagen ein bisschen günstiger geworden. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass aktuell somit die beste Zeit, was so die Hardware angeht, ist, um eine PV-Anlage zu bauen.
Ich glaube, für den Endverbraucher hat es, glaube ich, noch keine bessere Zeit gegeben als jetzt. Diese sinkenden Preise haben wir fast durchgängig. Wir haben sie bei Modulen, bei Wechselrichtern, bei Speichern gesehen oder sehen sie immer noch. Und das hat natürlich für die Endverbraucher extrem positive Auswirkungen.
Ja, und das Ganze ohne Förderung.
Ja.
Was Förderung. Was fällt dir im letzten Jahr zum Thema Förderung ein?
Förderung, da war ja was. Ja, wir hatten natürlich diese lang angekündigte und viel erhoffte Förderung 442, diese Sektorenkopplungsförderung oder E-Mobilitätsförderung war sie ja ursprünglich gedacht.
Also kam vom Verkehrsministerium,
ja. Genau, auf die viele spekuliert haben und im Endeffekt war es etwas ernüchternd. Ich glaube, innerhalb von einem halben Tag und die Portale dann auch wieder geschlossen, was die PV-Branche so an sich dann nochmal ein bisschen strapaziert hat, war die Ankündigung, gegebenenfalls noch einen zweiten Teil dieser Förderung dieses Jahr zu haben.
Genau.
Aufgrund des Haushaltsstreiks ist der jetzt allerdings vom Tisch. Ja, kann man jetzt gut oder schlecht finden.
Ja,
ich glaube, also, für die Branche per se ist es gar nicht verkehrt, weil es natürlich immer so ein Eingreifen in den Markt ist. Ein Markt, der sich ohnehin schon lohnt. Also
ich glaube auch. Also wir sind mittlerweile so weit technisch und auch auf der Preisebene. Wir haben unsere vielen tausenden tollen Installateure in Deutschland. Ich glaube, diese Förderung, so zumindest wie sie da war, braucht es nicht mehr. Die hat ja eher für einen kleinen Knick sogar, wenn man sich das anguckt, im Jahresverlauf gesorgt. Und ja, wie du gerade gesagt hast, die zweite Runde ist ja durch die Haushaltsverhandlungen und die Haushaltskrise, muss man sie eigentlich nennen, vom Tisch. Aber das sind wir einer Meinung. Ich denke, wir brauchen das nicht. Ja.
Nee.
Ja, dann jetzt haben wir viel über das letzte Jahr gesprochen. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen oder ins aktuelle Tagesgeschehen. Was ja jetzt auch noch spannend war, vor, ich glaube, 1-2 Wochen hatten die USA nochmal neue Strafzölle angekündigt. Was, ich glaube, das können wir noch gar nicht abschätzen, was das für uns bedeutet. Das letzte Mal hat es zu einer kleinen Modulschwemme in Europa mitgeführt. Ja. Bin mal gespannt, ob es diesmal wieder so ist. Ansonsten, ja, wir haben es ja groß angekündigt. Die Intersolar steht vor der Tür. Es ist nicht mehr lang hin. Was erwartest du denn auf der Intersolar dieses Jahr so an Neues zu sehen?
Boah, erstmal eine sehr große Frage, weil es wird natürlich wahnsinnig viel Neues geben. Wie du es allerdings schon angekündigt hast, wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die wir letztes Jahr schon mal gesehen haben, die es in der Zwischenzeit noch nicht auf den Markt geschafft haben.
Mit Sicherheit, ja.
Mich im Speziellen, ich bin ja vor allem für Module und Unterkonstruktion zuständig. Das heißt, mich interessieren hauptsächlich die Module. Viele unserer Installateure sind ja einfach froh, wenn das Modul auf dem Dach ist und es funktioniert. Ich persönlich finde es tatsächlich wahnsinnig spannend, was da drin an Technologie steckt und auch die Entwicklung, die da reinfließt. Da erwarte ich allerdings dieses Jahr keine wahnsinnig großen Sprünge. Also wir sehen, Topcon ist weiterhin auf dem Vormarsch, wenn nicht sogar mittlerweile einfach der Marktstandard. Perk ist eigentlich noch mehr oder weniger abgelöst. Wir haben Hersteller, die mit neuen und definitiv sehr innovativen Technologien in den Markt kommen, vor allem Rückkontaktzellen, aber die hatten wir auch letztes Jahr schon. Was ich dieses Jahr erwarte, ist vor allem mehr Fokus auf Glas-Glas-Module. Wir sehen da ganz klar, auch im Residential-Bereich geht die Nachfrage immer mehr dahin und die Hersteller reagieren darauf. Das heißt, viele auch der wirklich großen Hersteller stellen die Produktion komplett um auf Glas-Glas, weg von Glasfolie. Und was auch die meisten sehr, sehr freuen dürfte, ist, dass in den ersten Bundesländern mittlerweile die Bauordnungen verändert wurden. Das heißt, Module dürfen jetzt auch über 2 Quadratmeter bis zu 3 Quadratmeter groß sein und auf Dächern montiert, was halt auch nochmal riesen Vorteile bringt. Ich glaube, gerade im Flachdachbereich, wenn ich den Platz habe, kann ich da nochmal deutlich mehr Leistung aufs Dach bringen. Da bin ich gespannt, ob die Hersteller darauf schon reagieren, ob es Zwischengrößen geben wird, die wir bisher noch nicht so gesehen haben, oder ob wir jetzt trotzdem erstmal die, ich nenne sie mal, typischen Projektmodule sehen in diesen Größen. Aber ja.
Ja, ich meine, auch was ja auch spannend ist, wie reagiert der Markt drauf? Also die Installateure und Installateurinnen. Ich meine, die aktuellen Modulgrößen, wer mal eins über ein Schrägdach getragen hat, der weiß schon, wie schwierig und tricky das ist, weil man nichts mehr sieht, ne? Und ganz leicht sind sie auch nicht, gerade weil du gerade auch gesagt hast, Glas-Glas. So ein Glas-Glas-Modul wiegt ja schon auch nochmal ein bisschen mehr als ein Glasfolienmodul. Und wenn ich dann plötzlich hier mit 2 Quadratmetern und mehr da rumstolziere, ist auch spannend. Ne? Aber auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, in anderen europäischen Ländern ja schon lange. Eigentlich Standard, ne? Italien eigentlich noch nie ein Problem gewesen. Gut, die haben auch andere Schneelasten in weiten Teilen.
Keine.
Aber okay, sehr spannend, ja. Und ja. Im Bereich Unterkonstruktion, siehst du da noch irgendwelche Neuerungen?
Ich erwarte jetzt keine Riesensprünge bei der Unterkonstruktion. Ich gehe davon aus, dass viele Hersteller trotzdem viel Innovation in ihre eigenen Systeme reinstecken, dass wir da Verbesserungen sehen auf Ebene der bereits bestehenden Systeme. K2 hatte ja zum Beispiel letztes Jahr schon ein Freiflächensystem und Carport-System angekündigt, dass wir da vielleicht nochmal konkretere Lösungen sehen dieses Jahr.
Auch da gab es ja in einigen Bundesländern Solar-Carport-Pflicht, oder?
Richtig. Also auch das kommt immer mehr und wird einfach gesetzlich verankert. Das heißt, ich gehe stark davon aus, auch die Hersteller werden sich danach orientieren und Lösungen bieten. Aber wie gesagt, ich denke eher Optimierungen auf bestehenden Systemen und vielleicht, was auch immer sehr wichtig ist, gerade bei der UK, die muss geplant werden. Der Installateur oder die Installateurin will es am liebsten selber machen, wann immer sie es gerade machen müssen. Das heißt, es braucht Planungstools und auch an diesen digitalen Lösungen fallen die Hersteller sehr weiter und bringen da immer wieder neue Features mit rein, erweitern das Ganze und bieten den Installateurinnen damit auch ein sehr mächtiges Tool. Und ich denke, auch da wird es wieder ein paar neue Features zu sehen geben.
Ja, also ich glaube auch, Benutzerfreundlichkeit bei solchen Tools ist endlich angekommen. Also lange Zeit hatte man da ja zum Teil noch so mit so Windows 98 Oberflächen gefühlt zu tun. Da tut sich einiges, ja, das stimmt, ist sehr angenehm. Was mir in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, ist das Thema Fassadenmodule. Denkst du, da gibt es einen Durchbruch? Ich meine, da ist ja noch sehr viel auf PV-Potenzial in Deutschland
zu holen. Absolut. Ja. Also Fassade, ich sehe es auf jeden Fall schon bei der UK. Wir haben die Unterkonstruktionshersteller, die eigentlich schon bereit sind. Die Herausforderungen sind momentan eher noch die Module.
Ja, wegen der Überkopfzulassung heißt es.
Im Umgangssprachlich, offiziell ist es die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Der Zertifizierungsprozess dafür ist einfach wahnsinnig umfangreich und langwierig. Das heißt, einige Hersteller stecken gerade in diesen Zertifizierungsprozessen. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir zu Intersolar schon die ersten Module sehen, die diese Zulassung auch haben werden. Ansonsten ist es natürlich kein Ausschlusskriterium. Es gibt auch andere Möglichkeiten, trotzdem Fassade zu bauen, sind allerdings für das jeweilige Projekt einfach ein bisschen umfangreicher dann. Die Zulassungen und die Statik, die berechnet werden muss, nachgewiesen werden muss. Von dem her ist es auf jeden Fall sehr spannend, wer da so die Ersten sind, die mit hochwattagigen Modulen auch auf den Markt kommen, die diese ABZ haben.
Denkst du, dass dieses Jahr schon die ersten asiatischen Unterkonstruktionen auf der Intersolar zu sehen sind?
Kleinere Hersteller haben wir eigentlich, hatte ich letztes Jahr auch schon gesehen, viele auch aus der Türkei. Allerdings nicht in dem Umfang und nicht mit der Präsenz, die wir von den europäischen Herstellern gesehen haben. Ich glaube nicht. Ich gehe noch nicht davon aus, dass wir jetzt schon die asiatischen Unterkonstruktionshersteller wirklich in der großen Präsenz auf der Intersolar sehen werden. Sie sind da, die waren auch letztes Jahr schon da, aber ich denke, der Fokus liegt da auf jeden Fall noch auf den europäischen Herstellern, wo wir Alvia einfach auch wirklich sehr große, gute Hersteller da haben in dem Bereich.
Ja, macht ja vielleicht auch nicht Sinn, so viel Stahl und Aluminium einmal um die halbe Welt zu fahren. Ne?
Richtig.
Ja, also wenn ich dein Bereich ist ja UK und Module, wenn ich in meinem Bereich schaue, also das Wechselrichter Speicherwelt, ich denke, wir haben es vorhin, wir haben es schon gesagt, letztes Jahr auf der Intersolar waren viele Gewerbelösungen zu sehen. Von denen vermute ich, werden wir dieses Jahr das ein oder andere nochmal sehen, da sie es in der Zwischenzeit einfach noch nicht zur Marktreife oder nach Europa auf den Markt geschafft haben. Ich meine, auch hier sehr viel Projektgeschäft, Zertifizierungen etc., das ist natürlich auch sehr langwierig, ähnlich wie bei den, ich nenne sie jetzt nochmal Überkopfmodule. was sich der Trend, den wir jetzt ja auch schon seit bestimmt 2 Jahren immer sagen, ist natürlich, dass die auch dank der Gesetzgebung in den letzten Jahren die Wechselrichtergrößen im Eigenheimsegment steigen. Also mittlerweile ist der Hauptmarkt ja schon ein bisschen hochgewandert. Früher ging es ja bis 10 kW, jetzt sind wir eher so im Bereich 10 bis 20 kW. Und die Speicher, also es wird fast jedes Eigenheim mittlerweile auch gleich mit einem Speicher ausgestattet, die wachsen natürlich mit, also mit der Leistung. Der Wechselrichter wachsen auch die Speicher, was ja aber auch komplett logisch ist. Ich meine, durch die Sektorenkopplung, sprich Immobilität und in den Wärmebereich rein und auch generell unsere Automatisierung und Elektrifizierung unseres Alltags, steigt der Stromverbrauch eigentlich überall an. Deswegen macht es natürlich auch völlig Sinn, hier weiter auszubauen. Da habe ich mal eine kleine Schätzfrage für dich mitgebracht. Was glaubst du, wie viele Eigenheimspeicher, also bis so 30 Kilowattstunden, letztes Jahr in Deutschland verbaut wurden?
Oh, das waren auf jeden Fall viele. 600.000.
Wow, also nicht ganz, aber nah dran, über 577.000 Stück.
War ja richtig, Klaus.
Also Respekt, ja. Vor allem, wenn man sich anguckt, das Gesamt in Deutschland sind gerade etwas über 1,3 Millionen verbaut. Da sieht man mal, was letztes Jahr dazu kam und was uns wahrscheinlich noch bevorsteht.
Wahnsinn.
Und da reden wir natürlich schon über riesige Kapazitäten, weil was hören wir seit Jahren? Erneuerbare ausbauen, Netze ausbauen und wir brauchen Speicher. Und hier sehen wir einfach, damit hat mit Sicherheit niemand gerechnet, was hier für eine Macht an Speicher entsteht in Deutschland, die uns natürlich auch bei der Energiewende enorm weiterhelfen wird.
Ja. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist der absolute Löwenanteil an Speicherkapazität in Deutschland ohnehin in den Eigenheimen verbaut.
Genau, ja. Also klar haben große Speicher, also Gewerbespeicher und auch im Utility-Bereich, also im Bereich der Stromnetze, sind tendenziell sehr groß, aber von der Gesamtmenge, von der Gesamtkapazität auch, also nicht nur von der Anzahl, haben die Eigenheimspeicher hier auf jeden Fall den Löwenanteil. Ja. Und wenn wir da in die Entwicklung gucken, sehen wir natürlich weiter einen klaren Trend zu LFP, ungebrochen, also Lithium-Eisenphosphat. Und was schön ist, die Systeme werden immer kompakter. Das heißt, wir haben mehr Kapazität auf weniger Platz oder weniger Volumen und auch weniger Gewicht häufig. Das macht es natürlich auch unseren Installateuren und Installateurinnen einfacher, weil wenn man so einen 100-Kilo-Speicher durch die Gegend getragen hat, der weiß, das ist nicht so angenehm für den Rücken.
Absolut. Könntest du dir denn vorstellen, du hast es jetzt gerade angesprochen, LFP ist hier auf dem Vormarsch. Gibt es da auch Entwicklungen zu neuen Zellchemien?
Also es wird ja schon seit Jahren von verschiedensten Technologieentwicklungen in Richtung Aluminium-Luftbatterie, Glasluft. Also da gibt es verschiedenste Konzepte, was bei uns aber jetzt nie sich durchgesetzt hat. Also ich wüsste jetzt zumindest nichts im Industriemaßstab. Was man jetzt aber immer öfter hört, da hat ja auch die HSWT Berlin in ihrer Stromspeicherinspektion auch schon letztes Jahr das mal getestet, sind quasi die NaCl-Batterien, also Natriumchlorid oder umgangssprachlich Salzwasserbatterien, muss man ganz einfach zu sagen. Dort tut sich einiges. Spannend ist hier eigentlich wie immer, dass der Batteriemarkt läuft immer so ein bisschen der Automobilindustrie hinterher.
Ja,
also die Automobilindustrie steigt zum Beispiel mit den Spannungen in ihren Batterien, also zu Hochvoltsystemen immer mehr und im Eigenheimbereich oder auch im Gewerbespeicherbereich, also im stationären Speicherbereich sind wir da immer hinterher. Und jetzt sehen wir, dass einer der größten Batteriezellproduzenten plötzlich eine Natriumchlorid-Batterie für Elektroautos produziert. Und zack, ein halbes Jahr später wird es auch im stationären Bereich interessant und drüber gesprochen. Ich denke, wir werden das noch öfter hören in Zukunft. Mhm. Es bringt Vorteile, es bringt aber auch ganz klar Nachteile. Also es bleibt spannend. Vielleicht wird es auch in Zukunft beides auf dem Markt geben. Aber so richtig den Marktdurchbruch hat es noch nicht geschafft.
Okay.
Vielleicht sehen wir da dieses Jahr auf der Intersolar das ein oder andere. Ich hoffe, weil ich finde es sehr spannend. Mhm. Gerade auch für Europa. Ich meine, Salzwasser gibt es überall auf der Welt.
Auf jeden Fall, ja.
Also es bietet viele Potenziale, aber natürlich auch Nachteile. Aber das werden wir sehen. Bleibt auf jeden Fall spannend, ja.
Cool. Ja, im Bereich Automobilbatterien haben wir natürlich auch irgendwie die Möglichkeit, noch mit dem bidirektionalen Laden die Autobatterien irgendwann als Speicher zu nutzen. Da gab es letztes Jahr ja durchaus auch schon sehr spannende Lösungen. Allerdings gibt es da halt noch ein paar Barrieren auf politischer Ebene.
Ja, das hast du recht. Also die Hersteller, die sind da schon sehr weit. Die stehen da schon in den Startlöchern. Es ist eher die Politik, die hier der Showstopper ist, die nicht schnell genug nachreguliert und das anpasst, um das nutzbar zu machen. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, gerade in Deutschland will die Bundesregierung auch so die deutschen Automobilhersteller schützen, weil die da noch nicht so weit waren. Wenn wir mal nach Japan gucken, also Japan hat schon seit mindestens 10 Jahren ist es dort völliger Standard, bidirektionales Laden. Sowohl was die Gesetzgebung dort angeht, aber auch die Automobilhersteller, die dort ansässigen, hatten das von vornherein integriert, als sie angefangen haben mit ihren Hybridfahrzeugen.
Yeah.
Mittlerweile natürlich auch Vollstromer. Da sind wir ein bisschen hinterhergelaufen, so wie mit der Elektrifizierung vielleicht allgemein auch. Aber ich glaube, aus von der PV-Herstellersicht, also Wechselrichter, Wallboxenhersteller, die sind da schon sehr weit.
Ja.
Und sobald das Ganze Gesetz wird oder möglich wird per Gesetz, stehen die, denke ich, bereit.
Sehr cool. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt eh schon bei den Wallboxen sind und bei den E-Mobilitätslösungen, auch da gab es ja letztes Jahr schon tolle Lösungen, aber was erwarten wir denn dieses Jahr? Wir sehen immer mehr auch da die Ökosystemanbieter, dass auch die großen PV-Anbieter mittlerweile Wallboxen im Sortiment haben. Gleichzeitig haben wir sehr viele sehr spezialisierte, aber großartige Hersteller, die sich auf Wallboxen spezialisiert haben mit Zusatzfunktionen und oft auch sehr smarten Lösungen.
Ja, du hast eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Also wir haben hier ich würde sagen, zwei Trends. Der eine ist dieser Komplettsystemanbieter, also ein Ökosystem von einem Hersteller. Meistens sind es Hersteller, die ursprünglich mal aus dem reinen Wechselrichtersegment kamen, die dann mit Speichern und oder Wallboxen eben nachgezogen sind, vielleicht auch noch weitere Geräte, also eben ein Ökosystem anbieten wollen. Und die zweite Richtung ist eben diese klassischen Wallbox-Hersteller oder Ladestationshersteller, die sich halt spezialisieren auf bestimmte Themen. Also nicht einfach nur auf die Kompatibilität mit dem restlichen PV-System gucken, sondern vielleicht eben auch noch auf andere Faktoren wie Abrechnungen für Dienstwagen, sprich MID, Eichrechtskonformität oder um größere Ladeparks, also sprich, keine Ahnung, bei einem KMU einen Parkplatz, wo ich jetzt 30 Wallboxen für die Mitarbeiter aufstellen will. Und da muss natürlich auch einiges beachtet werden. Da spezialisieren sich dann andere Hersteller eben drauf. Ja. Oder zum Beispiel auch aufs bidirektionale Laden. Also ich denke, da sind diese spezialisierten Hersteller auch ein ganzes Stück weiter als aktuell noch die Wechselrichterhersteller, wenn ich es jetzt nochmal so nennen darf. Das würde ich auch so sehen, ja.
Ja, spannend. Genau. Dann sind wir mal gespannt.
Ja, und ich meine, jetzt können wir den Kreis eigentlich schließen. Wir hatten jetzt alles auf Dach. Wir hatten die Wechselrichter, wir hatten die Batterien, wir hatten die Wallboxen. Die Wärme haben wir vorhin auch mal kurz angeschnitten. Die wird ja jetzt auf der Intersolar nicht ganz so viel eine Rolle spielen. Aber was ich als absolutes Hauptthema dieses Jahr identifiziere und auch für die Zukunft der Branche allgemein, ist das Thema Energiemanagementsysteme. Ich glaube, hier werden wir ganz viel sehen. Wir werden viel künstliche Intelligenz sehen, in allen möglichen Bereichen. Das heißt, die Optimierung von Auslegungen, also die Auslegungstools, was du vorhin auch schon gesagt hast, sei es das Energiemanagement per se, was eine Riesenrolle spielen wird, sind, was hast du für einen Stromtarif da? Ich mache so Zwischenfragen.
Stadtwerke.
Ja, also was man jetzt, kann man jetzt schon seit einiger Zeit, ab 2025 wird es für jeden Stromanbieter verpflichtend, das sind die flexiblen Stromtarife.
Ich habe gestern tatsächlich erst geguckt, zu einem dynamischen Stromtarif zu wechseln.
Ah ja, und? Wirst du das machen, weißt du schon?
Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen wahnsinnig billigen Stromtarif, es lohnt sich irgendwie gerade.
Ja, immer vergleichen, Leute, es macht auf jeden Fall Sinn. Nein, aber also das Thema flexible Stromtarife in Kombination mit einer PV-Anlage und einem Speicher, vielleicht auch einem Elektroauto, einer Wärmepumpe, das wird omnipräsent sein in Zukunft. Und da sehen wir auch, da passiert ganz viel. Die ersten Hersteller können es jetzt schon. Mal schauen, was wir noch so an Ankündigungen haben. Ich erwarte einige auf der Intersolar. Also das muss zusammengeführt werden. Da haben wir auch einen Blogartikel dazu oder einen Ratgebertext. Den könnt ihr euch mal durchlesen. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Da kann man noch mal einiges mehr an Geld sparen als, wie hast du vorhin gesagt, Häuslebauer. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und da passt ja auch dieses Thema Ökosystem wieder dazu, wobei ich auch hier zwei verschiedene Schienen sehe. Also einmal das Thema ein Komplettanbieter und hat auch sein EMS und bietet das alles an. Aber auch die Systemintegratoren werden, glaube ich, sehr interessant. Wir haben ja auch, wir bauen ja nicht erst seit ein, zwei Jahren PV-Anlagen in Deutschland. Wir sind ja da Vorreiterland und eigentlich haben wir schon in den 2000ern angefangen. Das heißt, wir haben auch viel im Bestand und da spielen natürlich Systemintegratoren auch eine große Rolle, auch in Zukunft, also nicht nur auf Bestandsanlagen, die eben verschiedene Hersteller zusammenführen in ein intelligentes Energiemanagementsystem und dort vielleicht dann eben auch zum Beispiel flexible Stromtarife ermöglichen werden.
Ja, total. Ich finde es allgemein spannend. Ich meine, KI ist ein Thema, was gerade in allen möglichen Branchen für Aufschwung sorgt und für Veränderungen. Natürlich genauso auch in der PV. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir alles KI sehen werden auf der Intersolar, auch in welchen Lösungen, in welchen Produkten. Ich könnte mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht auch noch ein bisschen ein Schnellschuss. Viele sind allerdings auch schon sehr lang mit in dem Research dabei und haben da sehr viel Entwicklung reingesteckt und bieten da sehr, sehr gute Lösungen. Auf jeden Fall wird KI wahrscheinlich in sehr, sehr, sehr viel drinnen stecken. Da gebe ich dir absolut recht.
Ja, bis hin zur Wettervorhersage. die ist ja auch nicht ganz trivial für PV und Wind, also generell erneuerbare Energien. Ne?
Das stimmt.
Ja, also da sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Es macht es nochmal eine Stufe komplizierter in Anführungsstrichen, aber dafür auch spannender und bietet mit Sicherheit viel Möglichkeiten und Potenzial, uns generell in der Energiewende voranzubringen. Und das ist ja letzten Endes unser Kernziel.
Absolut. Es ist auch etwas, was ich einfach an diesem Markt und dieser Branche total schätze, weil die Dynamik, die wir hier haben und die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, sorgt einfach dafür, dass auch immer die neuesten Technologien mit eingebaut werden, dass da wahnsinnig viel Innovation passiert und das macht es unfassbar spannend. Deswegen, ich bin auch schon wieder wirklich sehr gespannt, auch welche unvorhergesehenen Highlights wir dieses Jahr auf der Intersolar erwarten werden. Von dem her, ich freue mich sehr.
Ja, Alisa, und das war es jetzt soweit von unserem Ausblick. Schauen wir mal, wie richtig wir liegen. Und ja, was haben wir jetzt noch für euch?
Ja, eine Einladung auf jeden Fall. Wir als Mimodo sind natürlich auch auf der Messe und wir würden uns riesig freuen, so viele wie möglich von euch auch dort zu sehen. Der Mimodo-Stand ist in Halle B1 570. Wir sind da, viele unserer Kollegen sind da. Kommt gerne vorbei und checkt auch unseren Stand mal aus. Und wir freuen uns einfach, euch auf der Messe zu sehen.
Genau, und es wird auch immer ein kühles Kaltgetränk für euch bereitstehen. Also vom 19. bis 21. Juni, The Smarter E-Europe bzw. Intersolar, schaut vorbei, vielleicht sehen wir uns ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Alisa, auch.
Ja, danke dir.
Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis auf der Messe.